Viele Menschen kämpfen mit Übergewicht, Heißhunger oder Müdigkeit, ohne zu wissen, dass dahinter ein stiller Prozess im Körper stecken kann, eine Insulinresistenz. Sie gilt als Vorstufe zum Diabetes, bleibt aber oft lange unerkannt. Was genau passiert dabei im Körper? Wie lässt sich gegensteuern und warum spielt Ernährung dabei die Schlüsselrolle? In dieser Folge von Kernig und Gesund klären wir, wie man Insulinresistenz erkennen, verstehen und aktiv bekämpfen kann. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von Apodiscounter, die Apotheke für alle. Willkommen zu Kernig und Gesund, ich bin Mario D. Richard und heute widmen wir uns einem Thema, das Millionen Menschen betrifft, aber kaum jemand wirklich versteht. Es geht um die Insulinresistenz. Was bedeutet sie für unseren Körper? Welche Symptome gibt es und was können wir selbst tun, um den Stoffwechsel wieder in Balance zu bringen? Darüber spreche ich heute mit einer Fachärztin, die täglich Menschen auf diesem Weg begleitet. Dr. Cornelia Wojtek, sie ist Diabetologin mit einer eigenen Praxis in Wurzen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Frau Dr. Wojtek, was versteht man denn einfach mal grundlegend schon mal unter einer Insulinresistenz? Was passiert da im Körper?
Also wir können ganz einfach anfangen, wenn wir an die Zelle gehen, also im kleinsten Bereich unseres Körpers, da können wir sagen, die Zellen werden einfach unempfindlich gegen Insulin. Insulin ist ja ein ganz normales Hormon in unserem Körper, also ein gutes Hormon, das brauchen wir für unsere Existenz. Und diese Insulinresistenz heißt, dass die Zellen nicht mehr richtig funktionieren und das Insulin aufnehmen können, um damit unseren Stoffwechsel auch zu regeln. Das spielt nicht nur eine Rolle in unserem eigenen Insulin, sondern auch in dem, was wir eventuell zuführen müssen. Also es geht auch, dass die Patienten, die schon Insulin bekommen, also im Diabetes mellitus schon sind in der Zuckerkrankheit, dass die auch eine Insulinresistenz entwickeln. Das kann also jeden treffen, der Zellen hat, die nicht mehr richtig funktionieren. Und diese Zellen sitzen in ganz wichtigen Organen. Die Muskulatur, das ist also etwas, was sehr wichtig ist im Fettgewebe, aber natürlich auch in der Leber. Und deshalb sprechen wir auch von diesem hässlichen Begriff, auf den wir vielleicht heute nochmal kommen, wenn wir die Zeit finden, von der Fettleber. Wir können aber auch sagen Diabetesleber. Das klingt etwas netter, aber ist eigentlich genau das Gleiche. Also diese Organe sind betroffen und es fehlen einfach Botenstoffe, die nicht mehr richtig diesen ganzen Kreislauf, unser Körper ist ja ein sehr, sehr schönes, funktionierendes Organ im Normalfall, wenn wir ihn nicht bei seiner Funktion stören. Und hier spielt unser Lebenswandel eine ganz, ganz große Rolle. Das hat man vielfach schon gehört, aber es ist ganz wichtig, dass wir das uns immer vor Augen führen, dass es ein Gesamtkonzept ist und nicht eine Zelle ist krank, deshalb brauche ich ein Medikament oder einen Lebensstil, den ich ändere und dann ist alles wieder gut. Nein, Insulinresistenz heißt, das ist ein Gesamtprojekt unseres Körpers, diese zu bekämpfen.
Und darüber werden wir gleich also ausführlich sprechen. Warum ist die Insulinresistenz so tückisch und warum bleibt sie so oft unentdeckt oder lange unentdeckt?
Insulinresistenz heißt ja, der Körper ist gegen seine eigene Substanz, gegen sein eigenes Hormon resistent. Das entwickelt sich über Jahre. Und dieses über Jahre ist in verschiedenen, ganz unspezifischen Symptomen zu sehen. Wir sprechen manchmal von Fressnarkose zum Beispiel. Ja? Man kann das Englisch ausdrücken, da klingt es ein bisschen netter, aber ansonsten bleibt es das Gleiche. Müdigkeit zum Beispiel nach dem Essen, Konzentrationsschwächen. Wir haben also häufig auch manchmal mit Heißhunger zu tun nach dem Essen. Das ist so dieser Effekt nach diesen kohlenhydratreichen kleinen Mahlzeiten, die es so im Fastfood-Bereich gibt, dass man dann trotzdem nach kurzer Zeit schnell wieder was essen möchte. Das sind alles so ganz unspezifische Symptome, die man vielleicht gar nicht so richtig sieht, aber die ein Ausdruck sein können von Insulinresistenz, also einer Vorstufe des Diabetes mellitus. Auch ein sehr angewachsenes Bauchfett, daran sieht man es eigentlich häufig, kann eine Rolle spielen. Wir dürfen aber nicht nur davon ausgehen, dass es dicke Menschen betrifft. Es gibt auch die von außen dünn sind und von innen dick sind. Also deshalb dieser Begriff des Bauchfettes spielt eine ganz, ganz große Rolle. Bauchfett ist viel gefährlicher, weil es nicht so sehr in der Bevölkerung stört, wie das, was uns Frauen vielleicht manchmal in den Hüften stört. Aber das ist kein gefährliches Fett. Gefährliches Fett ist wirklich das, was am Bauch ist. Wir sprechen auch, das ist ein hormonelles Organ.
Hat das was mit diesem viszeralen Fett zu tun, was genau. Also um die Organe ist auch?
Genau so. Ja, das ist eigentlich das Gefährliche. Und deshalb gibt es eben auch nach außen dünne Menschen, die auch eine Insulinresistenz haben.
Was macht man denn falsch, dass man eine Insulinresistenz entwickelt im Laufe der Jahre?
Man macht vieles falsch. Das ist ein ganz großes Konglomerat in unserem Leben. Man schläft zu wenig, man hat sehr viel Stress. Es ist natürlich die falsche Ernährung. Ich spreche hier nicht von nur Diäten, die man machen sollte, sondern einfach eine Ernährung. Also wirklich das, was wir an Nahrung zu uns nehmen, stimmt einfach nicht mit unseren Bedürfnissen überein, die der Körper hat. Wir haben manchmal andere, als was uns der Körper sagt. Und es kommen natürlich auch die Bewegungsmangelerscheinungen dazu. Das sind also die Hauptpunkte, und ich hatte als erstes den Schlaf genannt, was Sie sicher gemerkt haben. Ja, sonst heißt es immer, ja, ich ernähre mich falsch und ich bewege mich zu wenig. Nein, Schlaf spielt auch eine ganz große Rolle. Gibt es verschiedene Untersuchungen, wo man sagen kann, also über 7 Stunden sollten es auf jeden Fall sein. 7 Stunden, 37 Minuten habe ich mal gelesen, gab es mal eine Studie, das wäre ideal. Also das ist was ganz Wichtiges.
Da muss ich sagen, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Ja, das spielt eine große Rolle, weil im Schlaf nimmt man nicht zu, was man immer so gedacht hat. Wer viel schläft, zu viel Schlaf ist zwar auch nicht günstig, aber wenn man viel schläft, also in diesem Normalbereich, also es geht hier jetzt nicht, dass ich mich 12 Stunden hinlege oder 14 Stunden schlafe.
Aber diese 8 Stunden sollte man
schon. Diese 8 Stunden sollte man anstreben. Wenn man im Alter dann vielleicht das nicht mehr hintereinander schafft, sollten es aber in 24 Stunden so viel sein. Und was wir früher gesagt haben, Schlaf ist etwas, was man im Alter viel weniger braucht, ist das falsch. Also im Alter braucht man eigentlich zur Regeneration der Zellen auf jeden Fall mehr Schlaf. Und das kann der Mittagsschlaf sein. Manche alte Menschen schlafen auch vor dem Mittagessen und nach dem Mittagessen, weil das schon etwas ist, was den Körper auch anstrengen kann. Oder manche müssen sich auch nach der Morgentoilette und den ersten Dingen, die sie im Haushalt oder so noch tun, auch schon mal hinlegen. Das ist kein Zeichen von Faulheit. Auch wenn diese Generationen vielleicht so mit dem Schlaf immer verbinden, faul zu sein. Nein, es ist wichtig, um uns zu regenerieren.
Dann natürlich auch die falsche Ernährung. Oftmals ist man ja tatsächlich, weil es auch so am einfachsten ist, das Falsche, nämlich hochkalorische Lebensmittel, hochverarbeitete Lebensmittel, was zwar alles wirklich fix geht, leider manchmal auch gut schmeckt, muss man sagen, weil aber auch zu viel Salz drin ist, zu viel Zucker drin ist. Aber das ist mit die Ursache.
Auf jeden Fall ist das die Ursache und es hat sich so eingespielt. Und die Kinder werden schon so erzogen und der Geschmack ändert sich ja auch. Wenn ich immer mit viel Salz erzogen worden bin, dann mag ich das später auch. Die Nephrologen sind entsetzt, wie viel Salz wir eigentlich zu uns nehmen und damit unsere Nieren schädigen. Wir haben eine Fastfood-Ernährung, die ja dahin geht, dass manche schon gar nicht mehr kochen können. Ja, dass es nur noch Mikrowellensuppen gibt oder so etwas, was wirklich ganz schwierig ist, auch wenn die Kinder nach Hause kommen, dass die sich ganz schnell die Süßigkeiten oder was an anderen hochkalorischen Dingen zu Hause ist, nehmen. Und auch eine Kost, die in den Kindergärten oder auch in den Schulen verabreicht wird, ist nicht immer sehr gut. Die muss mit sehr wenig Geld sehr viel gekocht werden und das kann manchmal sehr, sehr schwierig sein, wenn da nicht wirklich ernährungsphysiologisch was dahinter steckt. Wir haben sehr schöne Kampagnen, wo gesagt wird, okay, Sterneköche kochen im Krankenhaus oder so etwas und ich erlebe es immer wieder, dass gerade die Patienten aus dem Krankenhaus kommen und dann sagen, naja, aber im Krankenhaus durfte ich das und das essen, da gab es das und das. Ja, aber das liegt an dieser Gemeinschaftsverpflegung, die häufig nicht gut
schön,
ist.
Schön billig, schnell und billig, genau. Das geht ja auch morgens schon los, ne, wenn man den Kindern da oder auch Erwachsene, die pfeifen sich dann morgens im schönen Cornflakes rein, wo extrem viel Weißmehl drin ist, sehr, sehr viel Zucker, meistens schon den ganzen Tagesbedarf gedeckt an einer Portion Cornflakes, das ist eine Katastrophe. Aber wie man es besser macht, darüber sprechen wir auch noch.
Darüber sprechen wir später, aber gerade wenn Sie Cornflakes und so etwas erwähnen, das sind natürlich alles Dinge, die ganz schnell gehen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja wichtig ist. Und da sind wir Deutschen ganz besonders schlecht. Das Essen muss schnell sein. Ein Italiener, ein Franzose genießt das Essen viel, viel mehr als wir. Und das Genießen des Essens, zum Beispiel eben nicht auf der Straße zu essen, ja, was in diesen Ländern nicht üblich ist, zumindest in der ländlichen Bevölkerung nicht, das sollten wir uns wieder annehmen. Ja. Wir kommen vom Bäcker und essen sofort aus der Pappe dann irgendetwas aus der Tüte. Das ist sowas von ungesund und wir genießen es ja gar nicht. Wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, uns darauf zu freuen, das zu riechen, zu schmecken und dann es zu genießen.
Das ist oftmals der Stress, oftmals der Zeitdruck und man lässt sich dann dazu verführen, weil man eben ordentlich Kohldampf hat.
Ja. Man hat Hunger, ja klar, weil man eben nicht regelmäßig isst. Die regelmäßige Mahlzeit, wenn man sagt, man frühstückt, isst noch ein Mittagessen oder auch nicht oder isst ein zweites spätes Essen, wo man sagt, so am Nachmittag, das wäre das Ideal, also 2 bis 3 Mahlzeiten. Aber wir wollen erstmal darüber sprechen, was jetzt eben so im Alltag ist. Das ist eben das, was uns angeboten wird. Mhm. Und Sie haben noch nie eine Reklame für eine Möhre gesehen, aber Reklame für viele, viele andere Dinge. Und das ist etwas, was uns natürlich verführt. Ja. Werbung verführt. Und wenn es auf dem Leipziger Hauptbahnhof an jeder Ecke wunderbar riecht, dann denke ich auch, das tut mir genauso gut, wie es riecht. Aber das tut mir nicht so gut. Es riecht halt nur gut.
Das hat schon seinen Grund. Und was genauso verführt, muss man auch dazu sagen, ist das Smartphone. Viele gucken sehr häufig, sehr lange und zu intensiv in das Smartphone rein. Klar, es ist mehr als das, was es früher war. Heutzutage macht man seine Banküberweisung, Nachrichten, seine E-Mails, Fotos, komplett alles mit dem Smartphone. Kostet sehr viel Zeit, aber das führt eben dazu, dass wir uns viel zu wenig bewegen. Und Sie sagten es schon, das führt auch zu einem Bewegungsmangel.
Der Bewegungsmangel ist etwas, was wir leider mit dem Smartphone trotzdem nicht hinbekommen. Wir könnten es ja machen. Es zählt ja unsere Schritte. Und das macht fast jedes Smartphone. Aber die wenigsten richten sich so richtig danach, sondern es wird eigentlich viel mehr genutzt, um zu spielen, zu gucken, zu sitzen. Man könnte das natürlich auch auf dem Laufband tun, aber das macht man häufig nicht. Und im Straßenverkehr ist es einfach gefährlich, also Fahrradfahren sollte man auch nicht damit. Also alles, was an Bewegung ist, wird mit dem Smartphone eigentlich unmöglicher. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns die Möglichkeiten der Bewegung, ob das nun 10.000 Schritte oder 12.000 oder 5.000 sind. Manchmal bin ich schon froh, wenn meine Patienten die Fernbedienung aus der Hand legen und vom Sessel aufstehen, um das Programm zu wechseln. Schon das ist für manchen Bewegung. Und man kann auch ganz viel im Sitzen tun, wenn man jetzt im älteren Zustand dann vielleicht schwindelig wird oder nicht mehr so gangsicher ist, dann kann man das auch machen, dann kann man im Sitzen viel tun. Also der Bewegungsmangel spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wie viele Schritte es sein sollen, das ist wissenschaftlich diskrepant, aber es spielt die Rolle, dass ich mich überhaupt bewegen möchte.
Genau. Wir reden ja nicht von Sport, von jeden Tag 3 Stunden lang joggen oder so, davon reden wir ja nicht, sondern man kann ja einfach mal eine Station eher aus der Straßenbahn aussteigen, aus dem Bus aussteigen und die letzten 300 Meter nach Hause laufen. Oder eben man kommt nach Hause, wenn man einen stressigen Tag hatte, zieht sich kurz nochmal die Turnschuhe an und geht nochmal schnell in Schrittes, 20, 30 Minuten, da ist schon eine Menge mitgetan. Und wenn es nur 5.000 Schritte sind, alles fein, man hat sich bewegt. Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wenn es einen nun erwischt hat mit der Insulinresistenz, was sind denn so die typischen Warnzeichen? Wo werden Sie schon hellhörig?
Wenn die Patienten über starke Müdigkeit klagen, über schlechten Schlaf und natürlich, wenn sie, so Gott will, zum Check-up kommen und der Blutzucker hoch ist. Der nüchterne Blutzucker wird ja im Check-up bestimmt. Der postprandial, also der nach dem Essen, 2 Stunden nach dem Essen, ist für uns definitionsgemäß der Blutzucker erhöht. Bei einer Insulinresistenz schon zum Beispiel, dass wir sagen, der Patient hat über Jahre hinweg weniger Leistungsfähigkeit und dann sehen wir es erst am Labor. Das Erste sind eigentlich die Merkmale oder die Symptome, die der Patient gar nicht fasst und uns meistens auch in der Sprechstunde nicht erzählt, weil er selber gar nicht sich vor Augen führt, dass er vielleicht vor 5 Jahren noch viel, viel munterer, agiler, konzentrierter und mit besserer Lebensqualität gesegnet war. Das ist ja das. Die Lebensqualität, die sich einschränkt durch die Insulinresistenz, durch unser Lebensstil, die sieht ja keiner so richtig ein. Da wird aufs Alter geschoben, da wird auf den Job geschoben, auf Lebensumstände geschoben, aber dass wir die eigentlich bestimmen, das wird häufig nicht wahrgenommen.
Manche brauchen dabei auch Hilfe, weil sie eben durch Verpflichtungen beruflich wie privat komplett gestresst sind. Aber das ist ein anderes Thema, ne? Da.
Aber Stress ist was ganz, ganz Wichtiges. Und es gibt ja diesen schönen Satz, man kann sich den ganzen Tag ärgern, man muss es aber nicht. Wie ich auch Stress verarbeite, wie ich mir selber teilweise Stress mache oder wie ich auch die Umgebung wahrnehme, ob sie mir Stress macht oder ob sie eben mich stresst oder ob ich manchmal auch die Umgebung stresse. Das ist eine Selbstreflexion, die man auf jeden Fall mit berücksichtigen muss. Also es geht nicht nur Bewegung, Ernährung, haben wir gesagt, ja, Schlaf haben wir gesagt, aber dieser Stressfaktor ist etwas, an dem man, denke ich, sehr, sehr viel in dieser Gesellschaft arbeiten muss, weil es gibt viele Menschen, die arbeiten sehr, sehr viele Stunden am Tag, ohne gestresst zu sein, und es gibt wieder Menschen, die kaum im Job sehr gefordert sind und trotzdem sich das Leben sehr, sehr schwer machen.
Dann lassen Sie uns nochmal darüber sprechen, wie man die Insulinresistenz diagnostiziert. Da gibt es ja auch diesen berühmten Glukosebelastungstest. Wie funktioniert der und was kann man da sehen?
Oh ja, OGTT ist immer so ein Problem. Also oraler Glukosetoleranztest heißt der. Das ist aber eigentlich heutzutage etwas, wo wir sagen müssen, das gehört in die Diagnostik, aber nicht an erster Stelle. An erster Stelle gehört eigentlich die ganz simple Blutzuckermessung, nüchtern möglichst oder dann 2 Stunden nach der Mahlzeit. Und wir haben zum Beispiel, wenn wir einen sehr hohen nüchternen Blutzucker haben, immer schon den Hinweis darauf, dass die Leber nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn wir den hohen Wert haben 2 Stunden nach der Mahlzeit, dann sehen wir eigentlich als erstes, dass die Muskulatur nicht mehr richtig funktioniert, also die Glukose nicht entsprechend aufnehmen kann. Dann gibt es noch diesen sogenannten HbA1c-Wert, also der Langzeitwert über 6 Wochen, wo wir sehen können, ob es hier eine gestörte Glukosetoleranz gibt. Und dann kommt eigentlich erst dieser OGTT, der in Deutschland gemacht wird, in anderen Ländern nicht, weil sich da schon die Patienten nicht mehr diese 2 Stunden Zeit nehmen für diesen Test. Aber wenn, muss er sehr, sehr ordentlich gemacht werden. Das heißt also, 10 Stunden davor sollte nichts gegessen werden, vorher aber kohlenhydratreich, also ganz normal 7 Tage lang. Und dann bekommen die Patienten 75 Gramm Zuckerlösung. Manche schmeckt besser als die andere, da gibt es verschiedene Anbieter. Und dann müssen sie 2 Stunden in der Praxis sitzen, nicht rauchen, sich nicht bewegen, keinen Stress haben. Sie müssen sich nicht auf die Liege legen, aber sie müssen zumindest still sitzen. Und dann haben wir 2 Werte, die sehr sicher bestimmen, ob eine Zuckererkrankung vorliegt.
Wenn es dann einen erwischt hat mit der Insulinresistenz, wie geht es dann weiter? Was kann man tun? Weil der Vorteil ist ja, muss man ganz klar sagen, es ist umkehrbar. Man kann Insulinresistenz stoppen.
Und das ist das Schöne. Die Patienten sitzen häufig vor mir mit so einer Diagnose, Insulinresistenz oder dann schon ein ausgebrochener Diabetes mellitus als Erkrankung. Und ich kann immer was anbieten, was hilft, was den Prozess umkehrbar macht. Ich kann einen Diabetes mellitus nicht heilen, aber ich kann ihn auf jeden Fall in ein Stadium bringen, wo er keine Rolle mehr spielt im Leben. Nur noch die Rolle, dass ich eine Lebensstiländerung mache. Das ist dieser grobe Begriff, der sehr, sehr einfach gesagt ist, aber eben sehr schwer zu machen ist, wenn man mitten in seinem Leben oder auch am 2. Drittel des Lebens dann mit Mal sagen muss, ich muss was ändern. Ich will auch was ändern. Und das muss dann erst kommen. Das müssen, das darf ich sagen. Das wollen, das muss der Patient sagen.
Ja, man muss diesen Warnschuss also für sich auch selbst so identifizieren, und es muss einem klar sein, wenn ich jetzt nichts mache, dann kriege ich zwangsweise irgendwann Diabetes Typ 2.
Das kriege ich dann eigentlich zwangsweise, da haben Sie vollkommen recht, ja, das ist wirklich so. Oder schon die Folgeerkrankung des Diabetes. Die Zuckerkrankheit an sich, das ist eine Labordiagnose. Die ist nicht schlimm für mich, wenn ich jetzt mein Befinden angucke, das merke ich nicht. Ja? Ich merke nicht, ob der Zucker ein bisschen höher ist oder sehr viel höher ist. Also erst ab sehr hohen Werten, also 14, 15 Blutzucker, erst da merke ich es mit Konzentrationsschwäche oder so etwas. Aber die Erkrankung an sich macht ja die Folgen. Das ist eigentlich das. Und diese Folgeerkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenversagen, dann auch die Fußwunden zum Beispiel, ja, die Amputation, das sind ja die fürchterlichen Sachen, die es zu vermeiden gilt. Es gilt nicht um die Kosmetik eines Laborbefundes. Es gilt darum, dass ich hier die Chance habe, die riesige Chance, das alles möglichst zu verhindern. Es gilt nicht in jedem Falle, das ist nicht immer möglich, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich um mich kümmere, indem ich sowas vermeide.
Und wie man das macht, darüber sprechen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Werbung. Warum mehr zahlen, wenn es auch günstiger geht? Bei Ihrer Online-Apotheke apodiscounter.de bekommen Sie Medikamente und Gesundheitsprodukte zu Top-Preisen schnell und zuverlässig direkt an die Haustür geliefert. Für Fragen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen zudem eine kostenlose pharmazeutische Beratung zur Seite. Sie haben ein E-Rezept? Auch das können Sie mit der praktischen Apodiscounter-App bequem einlösen. Mit dem Code PODCAST5 sparen Sie 5 Euro auf die nächste Bestellung im Shop auf www.apodiscounter.de. Nutzen Sie die Apodiscounter-App, erhalten Sie mit dem Code PODCAST7 sogar 7 Euro Rabatt auf Ihren Einkauf. Schauen Sie jetzt bei apodiscounter.de rein und sichern Sie sich Ihren Rabatt. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Weiter geht's mit Dr. Cornelia Wojtek. Wir sprechen heute über die Insulinresistenz. Und bevor wir dazu übergehen, über die Therapie zu sprechen, wie kann man das Ganze verhindern und rückgängig machen, gehen wir noch kurz auf die Fettleber ein. Denn die Fettleber spielt ja auch eine große Rolle.
Dieses Organ nimmt immer größere Breite in unserer Diskussion ein, weil wir auch medikamentös in Zukunft was dagegen tun können. Aber das Wichtige ist ja nicht die medikamentöse Therapie, sondern die Vorsorge. Und die Fettleber, auch Diabetesleber genannt, so kann man sie sogar in unserem ärztlichen Jargon verschlüsseln. Es gibt so einen Katalog, wo man alle Krankheiten verschlüsseln kann. Und da gibt es auch die Diabetesleber. Und diesen Begriff verwende ich deshalb besser, weil er klingt einfach netter. Ja, wenn ich im Ultraschall dann sage, ach, es sieht aber nach einer Fettleber aus, dann sind viele Menschen schon erschrocken. Und diese Fettleber ist also etwas, was auch dünne Menschen betreffen kann. Das muss ich immer wieder sagen. Also außen schlank, innen fett, ja, das gibt es wirklich. Dieses viszerale Fett kann ich sehen, aber eben auch die Fettleber.
Und viele denken ja, die Fettleber kommt ja nur durch Alkoholkonsum oder übermäßigen Alkoholkonsum. So ist es ja nicht.
Auf keinen Fall. Die Leber ist ja unsere Zuckerspeicherzentrale. Und als Zuckerspeicherzentrale reagiert sie ganz besonders zum Beispiel auf Fruchtzucker. Nicht jeder Diabetiker ist Alkoholiker. Auf keinen Fall, der schlechte Leberwerte hat. Das ist damit nicht gesagt. Es gibt ganz spezifische Laborwerte, die uns auch sagen können, ob da viel Alkohol oder nicht eine Rolle spielt. Alkohol ist natürlich etwas, was die Leberkrankheiten machen kann. Aber es ist nur ein Baustein. Die leicht verarbeiteten Kohlenhydrate, der Fruchtzucker, das ist viel, viel gefährlicher. Also diese Softgetränke zum Beispiel sind viel gefährlicher für die Leber als Dauer. Und das ist natürlich etwas, was bei Kindern eben auch eine ganz große Rolle spielt. Softgetränke ist etwas, was sich keiner mit Lebererkrankungen verbindet. Aber das spielt eine ganz große Rolle. Und die Leber versucht ja, unseren Zuckerstoffwechsel aufrechtzuerhalten. Das heißt, zwischen den Mahlzeiten produziert sie ja Glucose, um den Zuckerstoffwechsel eben gleichzuhalten. Also um immer auch dem Hirn genügend Zucker anzubieten. Und wenn die Leber aber krank ist, also das nicht mehr richtig ihre Aufgabe wahrnehmen kann, dann wird immer wieder Glucose ausgeschüttet. Und diese Glucose, die ausgeschüttet wird, wird natürlich andererseits wieder versucht durch Insulin abzupuffern. Der Körper versucht sich ja selber zu helfen, aber es gelingt ihm eben häufig nicht. Und dann sagen wir auch an Hyperinsulinämie, dann haben wir zum Beispiel, das können wir laborchemisch messen, mit mal zu viel Insulin im Blut. Aber das heißt eben nur, dass auch die Bauchspeicheldrüse dann zum Beispiel ermattet, weil sie eben auch mit dem zu vielen Insulin bzw. dem zu vielen Zucker in diesem Gleichgewicht nicht mehr zurechtkommt. Und die Leber ist da ein ganz wesentliches Organ und das ist das, was wir immer mit dem nüchternen Blutzucker am ehesten sehen. Der nüchterne Blutzucker ist immer das Warnsignal, dass man sagen muss, wenn der sehr hoch ist, dann arbeitet die Leber in der Nacht gegen uns. Sie versucht, ihre Arbeit zu leisten, schafft es aber nicht mehr.
Und wenn der Wert zu hoch ist, dann geht's weiter an die weitere Diagnostik. Und dann geht's jetzt um den Lebensstilwandel, ne? Der ist ja im Prinzip ganz wichtig bei der Insulinresistenz, aber auch bei der Fettleber. Therapie ist im Prinzip genau die gleiche. Welche Rolle spielt die Ernährung, ne? Weil welche Lebensmittel fördern Insulinresistenz besonders und was ist gut bei Insulinresistenz?
Also alles, was der Körper gut verarbeiten muss, und was dem Körper angeboten wird an saisonaler und frischer Kost. Das ist eigentlich schon das A und O. Alles, was hoch verarbeitet ist, alles das, was unsere Großmütter nicht als Ernährung angesehen hätten oder als Lebensmittel angesehen hätten, das ist etwas, was uns immer belastet. Lebensmittel, dieses Wort Das ist ja etwas, was auch ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Aber es geht bei Ernährung nicht nur um unseren Körper zu nähren, sondern ihm auch am Leben zu halten. Also ein Mittel zum Leben. Und das kann kein Fastfood sein und das kann nicht hochverarbeitetes Lebensmittel sein und das kann auch nicht das schon dreimal eingeschweißte und viermal eingelegte Steak sein, was es irgendwo im Supermarkt für wenig Geld gibt.
Obwohl ja Steak immer noch mal ein bisschen anders ist, als wenn wir jetzt über hochverarbeitete Wurstwaren sprechen, wie Wiener Würstchen oder Salami.
Ja, ja, auf jeden Fall. Solche Sachen können Sie höchstens kaufen bei dem Fleischer Ihres Vertrauens. Aber auch da sind das alles Dinge, die mal sein können, aber nicht die Dauerernährung sein sollten. Also alles, wo Sie sehen, daraus ist es gemacht. Das ist immer besser. Also die Zungenwurst ist besser als die Teewurst zum Beispiel. Ja, also solche kleinen Dinge, wo Sie einfach, wenn Sie beim Fleischer stehen, sehen, aha, hier ist so viel Fett drin, dann ist das in Ordnung. Ja, dann sehen Sie das Fett. Alles, was zermanscht ist, wie Leberkäse oder sonst irgendwas, es ist ja jetzt die Jahreszeit danach, da wissen Sie, da ist viel Salz, viel Wasser auch, damit es schwer ist. Und Salz ist dann der Binder dazu und natürlich ganz viel Fett dabei. Und das ist eben ungesundes Fett. Sie müssen einfach beim Einkaufen, und das können Sie, wie gesagt, ganz simpel machen. Da braucht es keine irgendwelchen Spezialwissen. Das ist ganz einfach. Wir essen das, was wirklich jetzt unverarbeitet oder möglichst unverarbeitet oder von uns selbst verarbeitet, uns gut tut.
Maximal 5 Zutaten vielleicht noch.
Das wäre
natürlich. Oder gar keine Zutaten.
Das ist ideal. Das ist ideal. Das ist ein ganz tolles Stichwort, weil diese Zutatenliste, je länger die wird, desto ungesünder wird es. So einfach kann man das schon fast sagen. Ernährung ist etwas, was uns gut tun soll, und Ernährung ist etwas, was einfach sein soll. Und es gibt nichts, aber auch wirklich nichts, was jetzt der ausschlaggebende Punkt ist. Also wenn ich so viel Gooi-Beeren esse, dann werde ich gesund. Oder wenn ich jeden Morgen Apfelessig trinke, dann werde ich gesund. Nein, es kann alles ein Baustein sein. Eine Kleinigkeit, wo ich sage, ach, das mag ich gerne, das finde ich gut, dann kann man das tun. Aber man wird nicht schlank, wenn man früh einen Esslöffel Öl nimmt oder einen Apfelessig trinkt. So einfach ist es leider nicht. Es sind alles kleine Bausteine. Und es geht hier nochmal darum, es muss uns auch schmecken. Ich muss es durchhalten. Ich will ja nicht 6 Wochen lang mal was machen und dann wieder alles in die Ecke tun, weil ich es nicht mehr sehen kann. Ja, Sie kriegen jede Diät hin in den Körper. Sie nehmen mit jeder Diät ab. Ob das Rindfleisch, Ananas oder was weiß ich Diät ist, weil Sie es nach ein paar Tagen nicht mehr sehen können. Das ist so simpel. Und jetzt, wenn es Frühjahr wird, kommen natürlich dann immer wieder ganz, ganz viele Diäten auf den Markt. Es hilft nichts auf Dauer. Nichts. Wir müssen uns einfach einen Lebensstil angewöhnen, der uns gut tut.
Und den dann auch durchhalten. Und ganz wichtig ist eben auch, dass man im besten Fall auf Weißmehl verzichtet, auf Zucker verzichtet. Denn das sind ja auch so ein bisschen die Sachen, die sind schnell gefuttert, aber man merkt es dann auch am Blutzucker.
Auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass ich das Sonntagsbrötchen vom Bäcker nicht mehr essen darf. Ich darf eigentlich alles essen, bloß wie oft. Früher gab es das auch nicht, dass jeden Tag Kuchen gegessen wurde oder so etwas.
Aber das Sonntagsbrötchen hält ja nicht lange satt. Das ist ja das Problem.
Genau, dann gibt es sonntags meistens ja auch noch ein Mittagessen. Also das ist der besondere Tag. Das sollte auch bleiben. Es müssen auch Familientraditionen bleiben können. Aber der Alltag muss stimmen. Und wenn der Alltag dann eben mit einem Müsli beginnt, wenn der Alltag beginnt mit einer dunklen Brotschnitte, das ist alles möglich. Ja, und ein bisschen Obst dazu. Und dann esse ich eben die nächste Mahlzeit und esse mich auch satt zu der Mahlzeit. Vielleicht um 2 oder um 3 und dann bin ich aber eigentlich satt für den Tag. Und das ist eine Gewohnheitssache. Immer wenn ich um 12 mit dem Löffel klappere, weiß ich, ich habe immer um 12 Hunger. Aber wenn ich sage, nein, eigentlich ist meine Routine jetzt 14 Uhr, dann ist das auch gut in mich hineinzubekommen, ohne dass ich etwas vermisse. Und dieses Sattessen mit guten Sachen macht ja auch froh und zufrieden. Eine Fastfood-Mahlzeit macht nicht froh und nicht zufrieden. Das ist ja etwas, weshalb wir dann ganz schnell wieder Hunger kriegen. Diesen Heißhunger, was wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Das macht etwas mit uns, wo wir sagen, wir befriedigen ganz kurzzeitig eine Lust, einen Appetit, aber wir haben nichts Nachhaltiges. Wichtig ist auch, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, und das ist bekannt, dass Weißmehl und natürlich raffinierter Zucker eine große Rolle spielen. Zuckerersatzstoffe sind nicht das Nonplusultra. Wir sollten uns einfach daran gewöhnen, dass es nicht alles zuckrig schmecken muss. Und das Weißmehl ist etwas, was je hochverarbeiteter es ist, desto schwieriger ist es für uns zu verarbeiten. Oder wir haben gar keine Mühe mit der Verarbeitung in unserem Körper, besser so rum. Und deshalb sollte man dieses auch möglichst meiden. Es geht nicht darum, kein Brot mehr zu essen. Es geht auch nicht darum, dass man alles andere nicht mehr auf seinem Speiseplan hat. Es geht nur immer auch hier wieder darum, wenig ist das Wichtigste und eben möglichst in die Richtung, dass ich, wenn ich die Wahl habe, wirklich Vollkorn esse. Und das erfahre ich beim Bäcker meines Vertrauens. Das erfahre ich nicht im Supermarkt. Und wenn ich ein Brötchen habe, dann weiß ich, je einfacher es aus der Gefriertruhe zu nehmen ist oder aus irgendwelchen Schnellbackautomaten, desto schlechter ist das für mich, weil das Salz sehr viel drin ist, das weiße Mehl drin ist und natürlich Zusatzstoffe. Ein gut durchgebackenes Brot tut uns gut, weil es auch satt macht. Ein Brötchen aus dem Supermarkt tut nicht gut. Es macht nicht satt, zumindest nicht lange. Und es ist eben voller Weizenmehl, was nicht gut ist. Wir müssen nicht alle jetzt Dinkel essen. Das ist nicht notwendig. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich fragen können. Auch den Bäcker fragen können, nimmt er Backmischungen oder macht er wirklich noch ein gut durchgebackenes Sauerteigbrot?
Der Darm braucht ja auch ein bisschen was zu tun. Ne?
Genau.
Und wenn es gleich durchrutscht, dann der braucht ja Ballaststoffe. Das ist ganz wichtig.
Eben. Ja, und deshalb nichts verteufeln, aber immer schauen, wo kann ich mir was Gutes tun. Und wenn ich wirklich sehr bewusst einkaufe, dann wird das auch nicht teuer. Dann kommt nämlich sonst immer die Argumentation, das Brötchen ist eben beim Bäcker sehr teuer. Ja, ich esse aber auch weniger davon. Ich brauche nicht so viel. Ich esse eins. Ich esse vielleicht aus dem Supermarkt Gefriertruhe 2 bis 3, weil ich nicht satt bin. Und dieser Effekt ist ja dann auch im Geldbeutel deutlich zu merken. Und ich sollte immer so viel nur einkaufen, wie ich wirklich brauche. Und das ist kein Hexenwerk, sich da wirklich gut mit beschäftigen, dass ich sage, nur das, was ich brauche, was ich wirklich verarbeite, was ich wirklich jetzt für meine Familie auch brauche, wenn ich koche, das kaufe ich auch ein. Nicht diese Riesenvorräte irgendwo liegen haben, die dann verfallen.
Ja, apropos Vorräte, ne? Wenn ich jetzt mal an die Corona-Zeit zurückdenke, 2020, da hieß es immer, legen Sie sich bitte Vorräte an, es gab hier diese Hamsterkäufe und was mich da so ein bisschen geschockt hat, ist einfach mal, die Leute haben sich reihenweise Nudeln tonnenweise ins Regal gepackt, wo ich mir sage, ja, Teigwaren, Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teigwaren, das ist eigentlich das Ungesündeste, was man sich zurücklegen kann, kauft doch lieber Haferflocken, viel Eiweiß, gute Kohlenhydrate, eigentlich perfekt, günstiger als Nudeln, viel nahrhafter, das hat kaum einer gemacht.
Das war auch eine vollkommen falsche Diskussion. Natürlich sollten wir uns hinlegen, Lebensmittel, die lange halten, die nicht verderben und die eben auch satt machen. Aber die Nudel an sich ist das nicht. Das ist nicht unsere Ernährung eigentlich. Die Haferflocke ist wirklich toll und Sie können mit Haferflocken so viel machen. Ja, ob Sie das an Grünkohl machen, was empfohlen wird sogar, oder als Panade nehmen oder eben als ganze Mahlzeit nehmen, ganzen Hafertag machen. Sie können so viel damit machen und es gibt so viele verschiedene Haferflockenarten auch, ob die geschrotet sind oder nicht und so. Also das ist etwas, das sollte man immer zu Hause haben. Und wenn man schon Vorratswirtschaft betreibt und die Empfehlungen in solchen Krisenzeiten wahrnehmen möchte, dann reicht eigentlich, man kauft eine große Flasche Zitronensaft und kauft genügend Haferflocken und hat verschiedene andere Gemüsekonserven vielleicht sogar noch, die wir sonst nicht bevorzugen, aber in so einem Fall ist das schon ganz gut und hat noch ein paar Beeren oder sowas im Gefrierschrank, wenn das noch geht. Ja, also dann sind solche, ich sag mal, schwierigen Lebenssituationen auch damit besser zu meistern. Die Nudel ist etwas, was in unserem Breiten so Einzug genommen hat, aber eigentlich nicht in unseren ursprünglichen Ernährungsplan, in unseren Breiten passt. Da ist die Kartoffel eigentlich viel besser. Die Kartoffel ist etwas, was kein gutes Image hat, aber ein sehr, sehr wesentliches Lebensmittel ist. Gerade wenn wir sie als Pellkartoffel zum Beispiel nehmen. Wenn wir sagen, nicht die hochverarbeitete Kartoffelbrei-Variation, die es im Supermarkt gibt, sondern ich habe wirklich noch eine Kartoffel, die verdaut werden muss. Und das sehen Sie zum Beispiel auch an Blutzuckeranstiegen. Sie haben nach einer Pellkartoffel so gut wie keinen Blutzuckeranstieg, obwohl es Kohlenhydrate sind.
Und im besten Fall dazu noch schönen Quark. Leinöl, perfekt.
Genauso. Ja, also Sie können ganz billige und wunderbare Nahrungsmittel kombinieren, die Ihnen gut tun und die wirklich gut schmecken.
Und wenn man ehrlich ist, Die Nudel an sich schmeckt ja nur durch die Soße, die man sich oben drüber kippt.
Das ist es schon. Und wenn es dann noch eine schlimme Nudelsoße ist, die also nur aus Zucker und Essig besteht und kaum noch die Tomate gesehen hat, dann wird das immer schwieriger. Ja, also auch ein Italiener isst ja keine Nudelmahlzeit, wie wir sie essen. Das ist ein kleiner Zwischengang, so als Appetizer vielleicht. Aber der würde sich nie den Teller mit so einem Nudelgericht voll laden und das als einziges mit vielleicht noch Jagdwurstbraten oder sowas verunglimpfen.
Also ich glaube, über Ernährung könnten wir jetzt hier noch stundenlang philosophieren. Hochspannendes Thema, aber wir wollen natürlich den Rahmen dieser Folge nicht sprengen. Dann sprechen wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal über die Bewegung. Welchen Einfluss hat denn die Bewegung auf die Insulinresistenz? Wie wichtig ist es, dass man sich tatsächlich bewegt? Und da rede ich jetzt nicht von jeden Tag 2 Stunden joggen.
Also wir haben ja über Stress gesprochen, wir haben also gar nicht so viel Zeit zum Joggen, die meisten zumindest nicht. Es geht wirklich nur um Bewegung. Und die Bewegung ist so simpel zusammengefasst, jeder Gang macht schlank. Es ist also ganz einfach zu sagen, ich versuche in meinen Alltag so viel Bewegung wie möglich hineinzupacken, weil damit wird die Muskulatur gestärkt und wenn ich Muskulatur habe, dann kann ich wieder Zucker verarbeiten. Die Muskulatur braucht Zucker, aber sie verarbeitet eben damit auch Zucker. Und er kommt aus unserem Kreislauf letztendlich dann heraus. Und das Zeichen, ob sehr viel Blutzucker da ist, ist, wenn die Muskulatur schlecht ist, eben dann nach 2 Stunden Blutzucker. Ja, der dann hoch ist, wenn die Muskulatur nicht vorhanden ist. Und Muskulatur brauchen wir ja auch, um in Bewegung zu bleiben, unser Sturzrisiko im Alter zu senken, unser Gleichgewicht zu fördern. Muskulatur ist etwas sehr, sehr Wichtiges und die kann man einfach aufbauen. Und das kann man, egal wie alt man ist. Das ist das Tolle auch wieder. Muskulatur ist immer wieder zu regenerieren. Und das sollten wir tun, indem wir jede Chance nutzen, uns zu bewegen. Das heißt, der Gang zum Briefkasten, Sie können auch 3-mal am Tag gucken. Ja, Sie können schauen, ist es jetzt wirklich möglich, dass Sie eben die Treppe steigen? Der Fahrstuhl ist da, natürlich ist es bequem, aber es muss doch nicht sein. Nicht
nur, Treppensteigen ist ja perfekt, ne? Weil in den Beinen ja sehr viele Muskeln sind.
Genau, ja, es sind so viele kleine Möglichkeiten und wenn Sie sagen, okay, ich kann mich nicht so viel bewegen, Sie können im Sitzen Rad fahren, Sie können im Bett Rad fahren. Ja, es gibt ganz viele kleine Bewegungsmöglichkeiten, die Sie nutzen können. Und die sollten Sie machen. Sie sollten auch in Ihrer Morgenroutine versuchen. Und wenn Sie Liegestütze an der Wand machen, ja, Sie müssen nicht jetzt hier den hochsportlichen Ehrgeiz haben. Sie können beim Zähneputzen auf einem Bein stehen, um das Gleichgewichtsorgan zu trainieren. Also alles diese ganz winzigen Dinge, aber die müssen eben in Routine kommen. Wie Zähneputzen, das ist ganz wichtig. Wenn Sie es nur einmal machen, um dann zu sagen, oh, jetzt habe ich Muskelkater, das hat mir nicht gut getan, dann haben Sie keine Freude daran.
Ja gut, also beim ersten Mal wird es schon noch ein bisschen wehtun, aber da muss man eben drüber stehen und dann nach 3 Tagen wieder ganz normal weitermachen. Dann ist es auch schon erledigt mit dem Muskelkater. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich morgens als Routine Fenster auf, zack, und erstmal 30, 40, 50, mittlerweile sind 70 Kniebeuge morgens. Und das hilft mir schon sehr gut weiter. Und dann natürlich noch im besten Fall kann man auf dem Badewannenrand machen Liegestütze, 20 Stück und dann ist für mich erstmal der Morgen da.
Das ist doch was ganz Wundervolles. Da belohnt man sich eigentlich schon für den Tag und geht ganz anders in den Tag hinein. Man hat die frische Luft gehabt, man hat sich nicht zu sehr angestrengt, aber man merkt eben nach kurzer Frist schon, dass da ein Trainingseffekt da ist.
Und es dauert 10 Minuten. Das macht doch stolz. Natürlich, es macht stolz. Ja. Man fühlt sich gut danach, man merkt auch die Muskeln und es dauert keine 10 Minuten, dann ist der Drops gelutscht.
Genau so.
Was raten Sie den Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen, die Diagnose erhalten? Wie sollen sie am besten beginnen? Von heute auf morgen?
Von heute auf morgen ist das ja immer so ein Schreckmoment, wenn gesagt wird, zum Beispiel in der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, weil es dort entdeckt wird oder als Zufallsbefund bei anderen Erkrankungen, dass man sagt, ihr Insulin, Sie haben eine Insulinresistenz. Häufig wird das aber so nicht formuliert im Alltagssprech der Sprechstunde, sondern es wird häufig formuliert als Vorstufe des Diabetes, als Prädiabetes. Und das sollte uns das Warnsignal sein. Und wenn es dann nicht klickt und man einfach sagt, ich kann was tun, ich muss jetzt zwar erschrecken, aber ich muss nicht tatenlos das Schicksal an mich herankommen lassen, sondern ich habe hier die Möglichkeit, und das ist ja das Tolle, dass wir so eine schöne Vorsorge haben, wer sie in Anspruch nimmt, dass man sagen kann, hier kann ich das Ruder rumreißen. Hier kann ich mit allen Möglichkeiten, die wir ja schon aufgeführt haben, kann ich versuchen, dass es gar nicht erst zu einer Diabeteserkrankung kommt. wenn es eine Diabeteserkrankung ist, dann muss man auch sagen, ist das, wir sprechen ja immer vom Diabetes Typ 2, ja, auch das muss ich hier nochmal erwähnen, dass wir jetzt nicht die verschiedenen Diabetestypen, also dieser wirkliche absolute Insulinmangel, der ja der Typ 1 ist, in einen Topf mitwerfen, dass wir beim Typ 2 Diabetes auch nicht sagen müssen, jetzt habe ich diese Erkrankung und jetzt werde ich depressiv, weil ich die Erkrankung habe. Nein, da muss ich aktiv werden und sehen, was kann ich tun, damit ich hier einen guten Verlauf habe. Wenn ich zwei Eltern habe, die einen Diabetes Typ 2 haben, dann ist es so, dass ich wahrscheinlich auch zu 60-70% auch einen Diabetes mellitus Typ 2 bekomme. Aber ich habe noch 40-30% Chance, das Ruder rumzureißen. Und das muss meine Ambition dann sein, dass ich das in mein Leben einbaue. Und das ist so, wie die Kardiologen immer schimpfen, wenn die Patienten nach dem Herzinfarkt immer noch rauchen. Da muss ich einfach sagen, ja, haben Sie den Schuss nicht gehört? Ja, mehr kann man doch eigentlich nicht erleiden, um zu sagen, ja, jetzt war es ganz auf der Kippe. Also jetzt muss ich einfach was für mich tun. Und dann kommt das Wollen dazu. Und das Wollen ist das, was in uns wachsen muss. Und das kann einem kein anderer abnehmen.
Also ich muss sagen, ich habe den Schuss gehört. Denn ich habe selbst sozusagen mich mit dem Thema Insulinresistenz sehr stark beschäftigt, weil ich betroffen war. Ne? Über Jahre hat sich das angestaut bei mir. Ich war plötzlich 103 Kilo schwer. Habe mich dann gewundert, irgendwie ein bisschen komisch. Das war eine Live-Fernsehsendung, wo ich dann darauf hingewiesen wurde, dass ich sehr fett geworden bin. War nicht charmant, aber das muss ich sagen, das war mein persönlicher Warnschuss. Das war für mich so ein bisschen, ach du Hilfe, wenn es andere jetzt schon so formulieren, dann sollte man jetzt gucken, woran liegt es. War dann bei einem sehr guten Diabetologen, geschätzter Kollege von Ihnen, Dr. Tobias Wiesner, der machte dann mit mir diesen Glukosebelastungstest und festgestellt, ja, es ist Insulinresistenz. Habe mich dann intensiv beschäftigt, mit ihm eine gute Strategie ausgearbeitet. Heute wiege ich 80 Kilo und weiß eben, wie entscheidend das Wissen über Ernährung und Stoffwechsel ist. Und genau darüber habe ich eben auch ein Buch geschrieben. Das nennt sich Mach dich schlank. Erscheint am 1. Dezember, also schon in wenigen Tagen und kann man jetzt schon überall vorbestellen. Das schon mal als Info online wie im Buchhandel. Es ist ein Ernährungsratgeber, der erklärt, was steckt eigentlich in unserem Essen. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, wie funktioniert das Ganze? Welche typischen Fallen gibt es bei der Ernährung? Und das Ganze ist immer so ein bisschen humorvoll gehalten. Ne? Ich wollte jetzt also nicht da stupide alles bloß runterschreiben, dass ich vielleicht als Wissenschaftler rüberkomme, weil bin ich auch nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der aber genau sich damit intensiv beschäftigt hat. Außerdem stecken auch viele Tipps und Tricks drin, die sich jeder so zusammenstellen kann, wie es für ihn am besten passt, um abzunehmen, um gegen die Insulinresistenz anzukämpfen. Und man muss ja nicht mit allem auf einmal beginnen. Also mit der Bewegung, mit dem Sport. Ich hasse Sport, by the way. Habe ich erst nach einem halben Jahr angefangen. Also für mich war Fokus erstmal Ernährung und habe da alles dann intensiv angegangen und habe das zu einer Routine werden lassen und dann kam immer wieder peu à peu ein bisschen anderes noch mit dazu. Und Sie arbeiten ja täglich, Frau Dr. Wojtek, mit Menschen zusammen, die an Insulinresistenz leiden. Wie wichtig ist denn Ihrer Meinung nach das Verständnis für die ganzen biochemischen Zusammenhänge im Körper?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir unseren Körper wahrnehmen und dass wir eben auch das Vertrauen haben, dass der Körper auch vieles selber gut regulieren kann. Aber wir dürfen ihn dabei nicht stören. Und dieses Stören, das tun wir ja eigentlich fast täglich und manche 24 Stunden am Tag. Und diese Erkenntnis, dass ich die Selbstheilung des Körpers unterstützen kann, dass ich unterstützen kann, dass ich nicht krank werde, das muss eigentlich von ganz Jugend an in die Kinder, in die Erwachsenen und natürlich auch in die Älteren immer noch hineinbekommen werden, weil das fehlt uns. Wir haben ein ganz schlechtes Gesundheits- und Körperbewusstsein in unserem Land. Die Kinder haben, glaube ich, in der 8. Klasse die Vermehrung der Farne und in der 7. Klasse in der Biologieunterricht haben sie den Menschen. Das ist etwas, die wissen häufig gar nicht, wo die Leber liegt, geschweige denn, was sie an Krankheiten haben kann. Also dieses sich verstehen, Selbsterfahrung haben, schauen, was tut mir gut, das ist etwas, was wir unbedingt in die Masse bringen müssen. Das ist etwas ganz Wichtiges, das ist eben auch was Wichtiges, dass das nicht nur aus der Medizinerrichtung kommt, sondern eben auch aus Laienrichtung. Also wir sind da sehr dankbar, wenn sich jemand damit beschäftigt und anderen auch Ratschläge gibt, die auf dem basieren, was man selber erfahren hat. Denn diese Beispiele sind ja eigentlich das, wo auch die Jugend sehr danach geht. Ja, wenn Sie die TikToker und sowas anschauen, da geht es ja immer um das, einer hat es gemacht und der andere macht es nach. Richtig. Und dieses mach's nach ist eigentlich das, was vielleicht auch Jugendliche viel mehr motiviert. Und im älteren Bereich dann vielleicht, wo man sagt, auch hier Beispiele haben, dass man sagt, du kannst noch was ändern. Es ist nicht dein Schicksal, jetzt krank zu werden oder krank zu sein, sondern du kannst es selber in die Hand nehmen. Also da sind wir sehr dankbar, wenn Pädagogen, natürlich Kollegen sowieso, aber eben auch Laien sich mit diesem Thema sehr beschäftigen und da Vorbildfunktion haben. Ja. Ich kenne sie noch mit 103 Kilo und ich bin sehr angetan, dass es nun weniger sind.
Ja, also ich habe das Foto direkt noch vor Augen, wo ich so schwer war, und wenn ich das heutzutage angucke, Katastrophe. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das gewesen sein soll. Das ist tatsächlich so, es passiert ganz, ganz langsam. Man merkt es gar nicht so, bis man dann aber auf einmal diesen Moment hat, diesen Aha-Effekt, ach du Schande, jetzt musst du wirklich was machen. Und deswegen war es mir ein wichtiger Anlass, darüber auch zu schreiben dann, denn ich wurde oft angesprochen, wie hast du es denn geschafft, wie hast du das Ruder rumgerissen? Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um eben die Menschen so ein bisschen zu sensibilisieren. Und in dem Buch ist auch ein sehr wichtiger, geschätzter Kollege von ihm mit dabei, ich habe ihn schon angesprochen, Dr. Tobias Wiesner, der liefert sozusagen als Diabetologe die medizinisch-fachlichen Einschätzungen nochmal. Nicht, dass die Leute sagen, ja, der kann ja viel schreiben, wenn der Tag lang ist, der Richard, der ist halt Fernsehmoderator und Podcast. So viel Ahnung hat er nicht, aber zu meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, kommen nochmal die fachlichen Einschätzungen von Dr. Wiesner, und habe auch sehr viele Listen drin in dem Buch, wo man sich sehr stark informieren kann, welches Nudelgericht hat zum Beispiel wie viel Kalorien. Es gibt ja dann doch die gute Nudelzubereitung und die ganz, ganz schlechte Nudelzubereitung, wie bei den Kartoffeln. Ne? Beste Kartoffelzubereitung ist, Frau Dr. Wojtek?
Immer die Pellkartoffel.
Genau, und die schlechteste, da reden wir eben über Kartoffelchips und über Pommes, und dazwischen sind eben nochmal sehr, sehr viele andere, dass man da genau nochmal nachgucken kann, wie viel Kohlenhydrate stecken drin, wie viel Fett, wie viel Salz, wie gut und wie schlecht ist das Ganze für den Körper. Welche Veränderungen erleben Sie denn bei Ihren Patientinnen und Patienten, wenn Sie beginnen, das Essverhalten umzustellen? Eben also weniger Chips zu essen, sondern mehr die Salzkartoffel und Pellkartoffel, und wenn die ihr Wissen über Insulinresistenz vertiefen.
Also wie dass sie fröhlicher sind.
Ja.
Etwas selbstbestimmt zu tun und Erfolg zu haben, das ist einfach was Schönes. Dass der Schlaf besser wird, dass die Müdigkeit abnimmt, dass die Agilität zunimmt, das ist so ein Nebeneffekt. Das kommt aber genauso schleichend, wie die Insulinresistenz auch schleichend kam. Aber diese Lebensqualitätsverbesserung, die macht fröhlich. Und das ist etwas, was viele sicher vermissen. Und man sollte natürlich immer, und das ist Binsenweisheit bei den ersten 2 Kilo, die man zunimmt, eigentlich schon wachsam sein und sagen, okay, die müssen aber jetzt wieder runter. Aber wenn es dann 10, 20 Kilo sind, ist es umso schwerer. Und das geht eben auch nicht sofort. Und dann setzen viele eben auch auf Abnehmspritze, auf Tabletten, auf viele, viele Wundermittel auch. Klar kann vieles helfen. Das wollen wir dankbar sein, dass es das gibt. Aber das Wichtigste bleibt das, was am schwersten zu machen ist, nämlich diese Lebensstiländerung. Aber ich kann Ihnen wirklich allen sagen, es macht wirklich froh. Und dieses Frohsein, das wollen wir auch wieder ein bisschen in unseren Alltag hineinbringen.
Also das ist das, was Sie als Feedback von Ihren Patienten bekommen. Wie lange dauert das? Also bei mir war es so ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich dafür gebraucht, um dann wirklich den ganz großen Durchbruch zu haben. Die ersten Ergebnisse waren natürlich schnell da, aber man nimmt ja nicht innerhalb von 2 Monaten 20 Kilo ab. Ne? Das hat schon ein bisschen gedauert. Wie ist es bei Ihnen aus der Erfahrung mit Ihren Patientinnen und Patienten?
Man braucht Geduld. Auf jeden Fall. Das ist kein Schnellschuss. Ja? Und wenn man in irgendein Kleid wieder hineinpassen will zum Opernball in 2 Wochen, ist das natürlich eine Möglichkeit, aber das hält ja nicht. Wir wollen ja etwas, was wirklich für das Leben sich auswirkt und gehalten werden kann. Und dieses gehalten werden können braucht genauso viel Zeit, wie es eigentlich mal begonnen hat. Und dieses Begonnen ist ja manchmal 10 Jahre, 5 Jahre. Wir schreiben vielfach mit den Patienten Lebensgewichtskurven, wo man sagt, ab wann haben sie zugenommen? Wann war das? Bei den Frauen sind es häufig nach den Kindern, da wird der Löffel abgeleckt und da wird anders gegessen nach den Kindern, wird sich weniger bewegt. Das ist häufig so, oder man hat in der Schwangerschaft so extrem viel zugenommen. Das ist immer ein Aspekt. Bei Männern ist es häufig das Ankommen im Beruf, das weniger Sport machen, weil man viel Stress hat. Und das sind so Lebensstilaktionen, oder es ist die Scheidung oder es ist irgendwas im Leben, was passiert ist, wo dann das Gewicht so gestiegen ist. Und das kann man sich selber vor Augen führen und das sollte man auch. Und gucken, was war da in meinem Leben anders? Warum habe ich zugenommen, was meine Mutter immer gesagt hat, bis zum Schulanfang war ich schlank und dann wurde ich dick. Ja, die Ernährung ist zu Hause gleich geblieben, aber die Bewegung fehlte. Ja, das sind solche Marksteine im Leben, die man sich erstmal vor Augen führen muss. Und wenn man die hat, dann kann man auch gut was ändern.
Also bei mir war es, wenn ich nochmal so reflektiere, was damals ein großer Fehler war, es ist eben so, dass man auch oft zum Essen kam. Und ich bin jemand, der nicht beim Stress abnimmt, sondern ich esse halt sehr viel beim Stress. Ne? Und dann gab es eben Frühstück morgens mit den Kindern, dann gab es ein zweites Frühstück, dann gab es Mittagessen, dann gab es natürlich noch Kaffee trinken und Kuchen, dann vielleicht noch einen Snack zwischendurch, so ein kleiner Riegel oder so, dann gab es noch Abendbrot und dann natürlich noch abends vorm Fernseher ein paar Chips oder so. Und so wurden aus den 3 Mahlzeiten am Tag, die man eigentlich haben sollte, mit 5 Stunden dazwischen im besten Fall, eben 6, 7, 8 Mahlzeiten. Da kommt der Körper nie irgendwie runter.
Der Körper hat nie Hunger. Und Hunger ist was nicht Schlechtes. Ich meine, wir wollen das nicht negieren für Menschen, die immer Hunger haben. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber wir haben nicht Hunger. Wir haben höchstens mal Appetit. Aber dass man wirklich mal Hunger erleidet, das sollte man sich schon mal gönnen. Das ist nichts Schlimmes. Ja? Man muss keine Fastenkuren machen. Das ist auch nicht nötig. Ja? Fastenkuren sind immer gut für die Seele, aber für den Körper ist nichts Nachhaltiges dabei. Aber es ist wichtig, dass man am Tage auch mal dem Körper einfach Ruhe lässt mit dem Essen.
Ich danke Ihnen vielmals, Frau Dr. Wojtek. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Wir halten fest, Insulinresistenz ist kein Schicksal, sondern eine Einladung, den eigenen Lebensstil zu überdenken. Mit dem richtigen Wissen und etwas Konsequenz lässt sich der Stoffwechsel erstaunlich gut wieder ins Gleichgewicht bringen. Übrigens, den Link zum Buch Mach dich schlank finden Sie auch in den Shownotes. Man kann es jetzt schon vorbestellen und ab dem 1. Dezember ist es dann schon bei Ihnen zu Hause und Sie können fleißig lesen. Mehr Episoden dieses Podcasts finden Sie auf kernigundgesund.de und auf allen guten Podcast-Plattformen. Und wenn Ihnen Kernig und Gesund gefällt, dann lassen Sie gerne ein Abo da und empfehlen Sie uns weiter. In der nächsten Folge geht es dann mit Psychologe Alessandro Gasperi um die mentale Stärke und wie wir mit den Widrigkeiten des Alltags besser umgehen können. Bleiben Sie bewusst und bleiben Sie gesund. Tschüss. Das war Kernig und Gesund, präsentiert von Apodiscounter.